Gut, wir sind in der Einleitung der Apostelgeschichte und wir haben das letzte Mal gesehen, der Unterschied von diesen zwei griechischen Wörtern, Chronos, Kairos, dass Gott einen Unterschied macht und dass Gott einen Zeitplan hat. Jetzt präzisiert er diesen Zeitplan und sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Wir sind hier mittendrin in einer großen Tatsache der Bibel. Und das Drama der Christenheit ist eigentlich, dass mit den großen Wahrheiten der Bibel in der Regel auch Satan die Verführung startet. Hier haben wir eine große Tatsache, dass nämlich der Heilige Geist Kraft bedeutet. Und wir werden diese Kraft in der Apostelgeschichte immer wieder punktuell sehen. Und es ist darum auch von wichtiger Bedeutung, dass wir begreifen, was meint die Bibel mit Kraft. Hier gibt es die kuriosesten Dinge. In der Kirchengeschichte finden wir in der Vergangenheit, auch in der Neuzeit, ganz seltsame Vorkommnisse. Zum Beispiel, dass Prediger, bevor sie die Kanzel betreten, von einer undefinierbaren Kraft zu Boden geworfen werden. Es ist die Frage, meint die Bibel diese Kraft? Es gibt solche seltsamen, ja, ich sage es in Anführungszeichen, Heiligen, die nur von der Hostie gelebt haben, vom Abendmahl. Es war auch Kraft. Irgendwo kam die Kraft woanders her. Ist das gemeint? Oder dass jemand sagt, ich bin immer frisch und ich habe immer Power. Ich habe Prediger erlebt, die haben geglaubt, man sagt mir ja auch nach, dass ich nicht der Leiseste bin, aber ich habe Prediger gehört, die haben so gebrüllt, dass ich fast Kopfweh bekam in einer kleinen Stube, in einer Lautstärke, sagen wir noch dreimal lauter wie ich. Und da war die Frage, ob die Lautstärke das Kraft war. Es ist schon wichtig, dass wir lernen, was ist die Kraft des Heiligen Geistes. Weil hier sagt uns die Apostelgeschichte ganz nüchtern, ihr werdet Kraft bekommen, nämlich um Zeugen Jesu zu sein. Das heißt Kraft zum Zeugendienst. Ich möchte heute jetzt untersuchen, was ist die Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte bewusst erst am Schluss kurz ins Alte Testament hineingehen, weil wir haben es hier mit eine Unterscheidung zu tun. Das Neue Testament benutzt verschiedene griechische Wörter für Kraft. Für uns ist von letzter Bedeutung, was heißt Kraft für mich persönlich? Wie kann ich die Kraft erschließen? Und vor allem, wo ist die echte Kraft Gottes? Es gibt zwei Extreme. Einmal die Exzesse einer Pfingst- und charismatischen Bewegung, wo man dann wirklich Kräfte, die nicht mehr von Gott sind, die man nicht kontrollieren kann, dem Heiligen Geist zuschreibt. Es gibt aber das andere Extrem, wo man jede Kraftwirkung des Heiligen Geistes ablehnt. Ist genauso falsch. Sondern es gibt die echte Kraft des Heiligen Geistes. Und ich denke, jedes Gotteskind, jeder, der Gott dienen möchte, hat Sehnsucht in seinem Herzen, dass er die Kraft des Heiligen Geistes erfährt. Man möchte heute nicht nur abgrenzen gegen das Falsche, sondern auch ganz klar zeigen, wo ist das Echte. Ist so wichtig. Dieses Wort, das hier steht, in Apostelgeschichte 8, das heißt Dynamis. Es ist auffällig, dieses Wort Dynamis kommt sehr oft in Verbindung mit der Kraft des Heiligen Geistes. In der Regel, wenn es um den Heiligen Geist geht, steht auch Dynamis. Was ganz wichtig ist, wenn man die Formulierung genau untersucht, es steht hier nicht, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen, damit ihr Kraft habt. Das steht hier nicht. Es steht was ganz Einfaches. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist praktisch über euch kommt. Ist nur eine Nebenwirkung des Heiligen Geistes. Die entscheidende Aufgabe des Heiligen Geistes für einen Gläubigen in dieser Zeit, in dieser Gnadezeit, beginnt dann ab Apostelgeschichte 2, Vers 1, und das ist die entscheidende Aufgabe. Er ist der Geist der Sohnschaft. Er vermittelt die Wiedergeburt, die Sohnschaft. Und der Nebeneffekt ist Kraft. Aber nicht der entscheidende Effekt ist Kraft. Dass man sagt, du brauchst den Heiligen Geist, dass du Kraft hast. Sondern wenn du den Heiligen Geist hast als Gläubiger, ist die Möglichkeit, dass die Kraft eben zur Wirksamkeit kommt. Hier muss man schon genau lesen. Wenn man das verdreht, ist man schon in der Irrlehre. Was jetzt wichtig ist, dieses Wort Dynamis bedeutet Vermögen. Kraft, Gewalt, Macht. Interessanterweise, die zweite Bedeutung ist so abgestuft, wie es auch angegeben ist in den weltlichen oder auch theologischen Lexika. Da heißt es Streitmacht, Streitkraft. Also, hier ist schon mal was ganz Wichtiges. Es ist nicht eine, ich sage mal, verweichlichte Kraft, die der Heilige Geist gibt.
Es ist keine Kraft, die praktisch übersensibel macht, die in die Depression führt, die mich dann zum Weichling macht. Das habe ich lange Zeit geglaubt, so würde der Heilige Geist wirken. Aber die Bibel sagt ganz anders, selbst zum Streit ist man dann gegürtet. Und die Bibel redet in den Psalmen davon, dass Gott seine Heiligen zum Streite gürtet. Also hier geht es um eine qualitative Kraft, die nicht weich ist, die nicht verschreckt ist oder die nicht so introvertiert ist, sondern die, ich sag's mal, wirkliche Kraft darstellt. Das dritte, Fähigkeit, Befähigung, Talent. Hier kommen wir in Richtung Berufung. Also wenn der Heilige Geist kommt, dann gibt er mir wirklich Kraft, Vollmacht. Er gibt mir auch die Fähigkeit, streitbar zu sein. Er gibt mir Befähigungen und auch Talente. Das alles beinhaltet Kraft. Das heißt, diese Dynamis, die Kraft des Heiligen Geistes, bringt auch meine Berufung, meine persönliche zur Wirksamkeit. Das ist entscheidend. Und jetzt kommt Einfluss, Ansehen, Geltung, Wert, Bedeutung. Das ist ja die göttliche Bestätigung. Aber wo der Heilige Geist wirklich wirkt, ist immer echtes Vermögen. Das heißt, da ist etwas Reales, eine reale Befähigung, eine reale Kraft, eine reale Macht. Und das bewirkt, dass man auch streitbar sein kann. Und das ist eine echte Fähigkeit, ein echtes Talent, eine göttliche Befähigung, die dann Einfluss einräumt und die Gott dann selber zur Geltung bringt und zur Bedeutung, die er nämlich, ich sag's mal, wie mit dem Siegel bestätigt. Und diese Kraft des Heiligen Geistes, die ist für jeden Gläubigen. Die Bibel sagt hier ganz klar, ihr werdet, nämlich die Gläubigen, die Kraft erhalten, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Und er wird bei jedem das tun, was hier geschrieben steht, gemäß seiner Berufung. Wenn wir zuerst den Zettel rumdrehen auf der Rückseite, dann sehen wir die anderen Wörter. Wenn jetzt jemand sich die Mühe macht, was ich empfehle, dieses Wort Dynamis durch die ganze Bibel zu verfolgen, dann wird er auf seltsame Bibelstellen stoßen, die auf den ersten Blick mit ihm nichts zu tun haben. Zum Beispiel Korinther 14, Vers 11 sind wir heute drauf gestoßen. Da steht zum Beispiel in Korinther 14, dass du den Sinn erkennst. Da steht Dynamis. Das heißt, das Wort wird gebraucht auf vielfältige Art und Weise. Manchmal heißt es auch Wunder, Wundertaten. Einmal heißt es sogar Wundertäter, da steht nur Kräfte. Das heißt, man kann hier das Wort Dynamis verfolgen durch die ganze Bibel. Und diese Dynamis, die bewirkt mehr. Wir sehen das nachher, ich möchte es nur anreißen. Es gibt ein zweites Wort, das heißt Kratos. Da kommt in Grataia her, die Selbstbeherrschung. Das dritte ist Iskys, das ist eigentlich die normale objektive Fähigkeit und Kraft. Und dann das vierte, Energeia, da kommt unsere Energie her. Das ist die Wirksamkeit. Und das fünfte ist Exousia, das ist ganz nüchtern die Vollmacht. Alle diese Dinge werden in der Bibel im Grundtext ganz genau unterschieden. Man kann das hier nachvollziehen. Natürlich immer jede Stelle in ihrem Kontext, im Textzusammenhang betrachtet. Aber es ginge zu weit, alle die Unterscheidungen, alle die Feinheiten zu zeigen, sondern wir möchten uns konzentrieren auf den Punkt 1, nämlich auf Dynamis, auf die direkte Kraft des Heiligen Geistes. Und hier schon mal was ganz Wichtiges in Matthäus 6, Vers 13, als der Herr Jesus hier das Vaterunser die Gläubigen lehrt. Da ist hinter ein Zusatz, der in manchen modernen Übersetzungen von der Textkritik her weggelassen ist, der aber sehr wichtig ist. Da heißt es, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Da steht Dynamis. Dein ist die Kraft. Ist schon mal was ganz Wichtiges. Dynamis ist etwas, über dessen Mensch nicht verfügen kann. Diese Kraft kommt von Gott und nicht von Menschen. Ich habe Pfingstprediger erlebt. Ein Mann, der hieß Russell Bixler. Das war ein Mitarbeiter von der Catherine Kuhlmann. Der hat mit mir gebetet, hat die Hände ausgestreckt und es kamen Kraftfelder, Stromstöße aus seinen Fingerspitzen. War sicher nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nicht verfügbar durch Menschen. Die Bibel sagt ganz klar, die Dynamis ist Gottes, die gehört Gott. Und er ist der Besitzer. Und er ist auch der, der es auslöst. Das ist ganz wichtig. Wir sind nur Gefäße. Kein Mensch verfügt über den Heiligen Geist, damit Vollmacht. Was sich in der Apostelgeschichte zugetragen hat, mit Handauflegung, wo der Heilige Geist fiel, das werden wir sehen, so Gott will, im Laufe unseres Studiums. Es waren bestimmte Situationen, wo es genau so sein musste, heilsgeschichtlich, ist aber nicht die Regel. Kein Mensch verfügt über den Heiligen Geist. sondern die Kraft ist Gottes. Und dann Lukas 4, Vers 14. Wenn wir einfach die Bibel sprechen lassen, nicht die menschliche Meinung, sondern nur, was die Bibel dazu sagt. Jesus kehrte in der Kraft des Heiligen Geistes zurück nach Galiläa, nachdem der Herr Jesus sich mit seiner Menschennatur der Begrenztheit eines Menschen unterwarf, war er genauso darauf angewiesen, dass der Vater ihm die Kraft des Geistes gab, diese Kraftwirkungen. Das Interessante ist, er hat die Kraft genau in dem Moment, nachdem er die Versuchung über sich hat ergehen lassen. Das ist mal ganz wichtig. Wenn Versuchung eines Gläubigen, wenn ein Gläubiger versucht wird, wenn der Teufel ihn angehen darf und er verarbeitet die Versuchung, dann bleibt in der Regel Dynamis zurück, Kraft. Ein gesunder Gläubiger geht durch die Anfechtung durch und es bleibt übrig, Kraft. Die logische Folge nach einer bewältigten Anfechtung ist vermehrte Kraft des Heiligen Geistes. Hebräer 1, Vers 3 erklärt nochmals, was für eine Kraft es ist. Das ist nicht irgendeine undefinierbare Kraftwirkung, sondern es heißt hier vom Herr Jesus, dass er die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Charakter seines Wesens ist, nämlich des Vaters. Und alle Dinge trägt mit dem Wort seiner Kraft. Da steht auch Dynamis. Das heißt, diese Kraft Gottes, das ist auch der Grund, warum der Herr Jesus das Weltall erhält. Eigentlich müsste das Weltall vergehen ob der Sündhaftigkeit. Aber das Wort der Kraft, diese Dynamis, mit dieser selben Kraft erhält praktisch der Herr Jesus das ganze Weltall. Er trägt das ganze All, die ganze Welt. Also es ist absolute Kraft, die Gott gehört, die Gott einsetzt, ganz gezielt, auch zur Erhaltung dieses Weltalls, um es zu tragen, um es auch durchzubringen für die Erlösung. Und wenn wir jetzt in die tiefere Bedeutung hineingehen, aus dem allgemeinen Bereich heraus, dann heißt es in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Jetzt kommt das Interessante und das Wichtige. Diese Dynamis Gottes, diese Kraft wird wirksam bei der Errettung. Und wir haben ein großes Problem. Ich mag die Geschwister aus Amerika, aber die Amerikaner, die haben uns etwas Unzähliges gebracht. Sie haben die geistlichen Dinge ungefähr übertragen, wie auf der Pulverkaffee. Instant, es geht alles schnell. Das heißt, Fastfood-Generation, es geht alles nach Schema und es läuft so blitzschnell ab. Und hier ist ein riesen Problem. Man hat dann begonnen, die Menschen zu evangelisieren. Man hat geglaubt, wenn man ein bestimmtes Schema predigt und es hebt jemand die Hand, dann ist er gerettet. Und genau das sagt die Bibel nicht. Glaube ist nicht ein Fürwahrhalten. Und Errettung ist nicht ein Fürwahrhalten. Sondern Errettung ist etwas, wo die Kraft Gottes, nämlich das Evangelium, wenn ich es annehme im Glaube, diese Kraftwirkung auslöst, die mich rettet. Das heißt, wirkliche Bekehrung ist eine Aktion dieser göttlichen Kraft. Und diese Dynamis Gottes beginnt, wenn ein Mensch erweckt wird. Wenn das Evangelium gepredigt wird in Vollmacht, dann beginnt der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes an den Herzen zu wirken. Dann wird mir plötzlich als Mensch die Welt egal. Plötzlich habe ich im Zentrum, ich möchte gerettet werden. Plötzlich bin ich bereit, den Preis zu zahlen. Plötzlich sehe ich, dass ich ein Sünder bin. Plötzlich geht es mir nahe. Das Wort geht durchs Herz. Wenn gepredigt wird, habe ich immer den Eindruck, es wird nur für mich gepredigt. Das ist nicht der Prediger, das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Durch das Wort. Das heißt, das Wort hat Kraftwirkungen, die das Herz anrühren. Und in dem Moment erleben wir hier, wie Gottes Kraft den Menschen zur Errettung vorbereitet. Und das Evangelium selber hat Kraft zur Rettung. Bereits wenn es um den Vorgang der Errettung geht, wirkt diese Kraft. In 1. Korinther 1, Vers 24 zeigt es nochmals deutlich, um was es hier eigentlich geht. Jenen den Berufenen aber, sowohl Juden als Griechen, predigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Gottes Kraft ist eine Person, nämlich der Herr Jesus. Und seine Tätigkeit an unseren Herzen, das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn der Jesus durch den Heiligen Geist an unseren Herzen wirkt, das ist Dynamis. Nichts anderes. Das ist die göttliche Dynamis. Und man sieht hier schon etwas ganz Klares. Der Wirkende ist nie ein Mensch. Der Wirkende ist der Herr selber, der vom Vater auch den Auftrag hat, diese Schöpfung zu tragen mit dieser Kraft, der auch hier das Evangelium gegeben hat, in seiner Kraftwirkung. Wisst ihr, man predigt und betet so leicht diesen Satz, in Beweisung des Geistes und der Kraft, ist von letzter Bedeutung. Dass es genau so geht, dass nämlich auch die Verkündigung von dieser Kraft Gottes getragen wird. Dann nämlich plötzlich wird das Evangelium wirksam und dann kommt auch der Herr Jesus als die einzige Kraftquelle zur Geltung. Es wird gepredigt, Jesus Christus, die Kraft Gottes. Ist hochinteressant. Es wird nicht gepredigt, komm vor. Wir legen dir die Hände auf und die Kraft des Geistes kommt über dich. Das sagt die Bibel nicht. Sondern die Bibel sagt in den Lehrbriefen, wir predigen Christus. Und Christus in sich ist Kraft Gottes. Das heißt, wenn sich ein Mensch um Herr Jesus wirklich öffnet, in letzter Konsequenz, dann wird die Kraft Gottes wirksam in sich. Christus ist die Kraft Gottes. Das ist nicht verwechselt, der Herr Jesus ist nicht der Heilige Geist. Sondern wo Christus wirklich in Aktion ist, da ist die Kraftwirkung, da ist die Kraft Gottes. 1. Korinther 1, Vers 18. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Das Wort vom Kreuz. Wenn jemand das Kreuz begreift, dass der Herr Jesus stellvertretend für mich starb am Kreuz vor Golgatha und der Herr Jesus in der Tiefe erkennt durch die Wirkung des Heiligen Geistes, dann kommen Kräfte zur Wirksamkeit. Das sind auch die gebärenden Kräfte, die mich dann letztendlich zur Wiedergeburt führen. Es gibt eine schlimme Stelle im Jesaja 5, die heißt, die Kinder sind bis an die Geburt gekommen, und es ist keine Kraft zum Gebären. Das ist ein Elend. Und heute ist vielfach in der Evangelisation so, dass die Kinder bis zur Geburt geführt werden, aber es ist keine Kraft Gottes da, um zu retten. Weil A, das Evangelium nicht verkündigt wird in der Kraft Gottes, und B, weil der Herr Jesus nicht verkündigt wird, so wie er ist, dass er nämlich die Kraft Gottes auslösen kann. Sondern hier ist ein anderes Evangelium, er verwässert das. Und dann kommen die Kraftwirkungen nicht. Wisst ihr, wenn ich predige, einer unbußfertigen Generation, nimm Jesus an, dann wirkt die Kraft Gottes nicht. Sondern Herr Jesus hat völlig anders gepredigt. Er hat gepredigt, tut Buße und dann glaubt. Ihr versteht? Sobald es richtig gepredigt wird und richtig verkündet wird, dann kommt es zur Vollwirksamkeit. Das Wort vom Kreuz ist Kraft in sich. Christus selber ist die Kraftquelle Gottes. Er selber ist die Kraft Gottes und das Evangelium ist die Kraft. Nur, das wirkt nur, wenn es wirklich reell gebracht wird. Und hier ist eben das große Elend des Reiches Gottes, dass man glaubt, wenn man einfach über etwas redet oder wenn man einfach ein Unberufener das weitergibt, dann kommt das alles zur Wirksamkeit. Das lehrt die Bibel nicht. Sondern 1. Korinther 4, Vers 19, hier geht der Paulus dann in die Tiefe und sagt, ich werde bald zu euch kommen, so der Herr will, und Kenntnis nehmen, nicht von den Worten der Aufgeblähten, sondern von der Kraft. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und Geschwister, lasst mich's einfach sagen, ich habe den großen Vorteil, dass ich viele wieder nicht kenne. Insofern, wenn ich jetzt jemand weh tue, dann seid ihr überzeugt, das war keine Absicht, sondern es ist die Wahrheit. Es ist ganz einfach. Das Evangelium ist Kraft. Wenn man Jesus Christus wirklich im Herzen hat, dann haben wir Kraft. Christus bedeutet immer Kraft. Das Evangelium bedeutet Kraft. Und das Wort vom Kreuz bedeutet auch Kraft. Und wenn jetzt jemand kommt, zum Beispiel, er bekehrt sich von ganzem Herzen zum Herrn Jesus, dann brechen in der Regel die Sündenbindungen, weil die Kraft Gottes hier ist. Ich sage es mal vorsichtig, wenn einer nach 5 Jahren immer noch raucht oder nach 10 Jahren, dann muss ich sagen, da gibt es 2 Möglichkeiten. A, entweder war die Bekehrung nicht echt, oder er ignoriert diese Kraftwirkungen Gottes. Versteht? Es ist Kraft. Ich sage es mal schwäbisch derb, das Evangelium ist kein frommes Geschwätz, sondern reelle Kraft Gottes, die mein Leben auch befreit. Christus heißt Kraft. Das Reich Gottes ist nicht ein salbungsvolles Reden, sondern eine durchschlagende Wirkung. Aber nicht die Wirkung wie der Charismatiker, der nach vorne kommt und schlägt ihn um. Sondern diese Kraft geht auf eine andere Ebene. Wir sehen das nachher gleich. In 1. Korinther 2, Vers 4. Mein Wort und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Beweisung des Geistes und der Kraft, dass euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Das ist die Zusammenfassung. Nicht Rhetorik. Ich bin rhetorisch geschult, wenn man das mal hinter sich hat. Aber was ich heute hier mache, hat mit Rhetorik gar nichts zu tun. Das habe ich alles vergessen, weil es keinen Wert hat. Versteht? Die rhetorisch geschulte Leute, die gucken ihrem Gegenüber, ob er die Füße übereinander schlägt und stellen ihm dann eine offene Frage, dass er in die Falle läuft. Das ist Rhetorik. Und genau das meint der Paulus. Nicht die Tricks des Rhetorikers ist Reich Gottes, sondern Kraft. Und hier ist praktisch das Programm für die Gemeinde Jesu, wie das Evangelium verkündigt werden soll. Nämlich nicht mit Weisheit, nicht mit menschlichen Mitteln, nicht mit Rhetorik, nicht der brillante Redner, sondern in der Kraft Gottes, in dem nämlich gepredigt wird, Jesus Christus, der für den Gläubigen und für den Mensch alles ist. Er ist die absolute Kraftquelle. Jesus Christus, das Wort vom Kreuz, wo alles geschehen ist. Das Evangelium, das ist Kraft. Wenn das gepredigt wird, in seiner Wirkung, in seiner Fülle, dann kommt die Kraft zur Wirksamkeit. 1. Thessaloniker 1, Vers 5 zeigt es Paulus ganz klar. Ich möchte noch mal was dazu sagen. Die alten Brüder wussten das. Ich denke, es war Grumacher oder Völkening. Zudem kam auch ein junger Bruder und es war ein Schwätzer. Und dieser alte, vollmächtige Erweckungsprediger hört sich diesen jungen Mann eine Zeit an. Nach einer Zeit sagt er zu ihm, du erinnerst mich an die Kaninchen. Da sagt er, warum? Sagt er, du bist wie die Kaninchen. Sie bohren überall Löcher und kommen doch zu nichts. Eine interessante Aussage. Er wollte ihm zeigen, du dreschst Stroh. Und hier sagt Paulus, dass unser Evangelium nicht nur im Wort zu euch kam, sondern in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr versteht? Das Wort in sich hat diese Wirkung. Aber es reicht nicht, wenn jemand kommt und einfach das sich verstandesmäßig aneignet und einfach drüber redet. Genau das sagt die Bibel nicht, sondern sie sagt, das Wort war hier. Und zwar nicht nur theoretisch als Wort, sondern in der Kraft Gottes. Weil hier ein berufener Mann wie der Paulus in der Kraft Gottes das Evangelium vom Kreuz gepredigt hat. Und dann war die Kraft Gottes wirksam. Er sagt hier, in Kraft im Heiligen Geist. Und jetzt kommt etwas. In großer Gewissheit. Wo der Heilige Geist wirklich wirkt, wo diese Kraft des Geistes da ist Gewissheit. Römer 15, 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass er überströmet in Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes, wo der Heilige Geist wirklich wirkt, weil Jesus Christus im Mittelpunkt ist. Und immer wo Jesus Christus im Mittelpunkt ist, da ist die Wirkung des Heiligen Geistes, wo das der Fall ist, da passiert etwas. Da kann Gott mich erfüllen mit diesem Geist. Da ist dann Freude, Friede, Glaube und Hoffnung. Korinther 13, merkt ihr etwas? Das sind die bleibenden Güter der Gläubigen. Glaube, Hoffnung, Liebe. Die sind dann da. Und hier ist dann auch die echte Freude des Heiligen Geistes. Da ist ein Friede tief wie ein Wasserstrom im Herzen drin, der unabhängig ist von den äußeren Umständen. Das ist die echte Wirkung des Heiligen Geistes. Da ist Hoffnung. Wenn ein Mensch wirklich erfüllt ist mit dem Heiligen Geist und wirklich Gott dient, diese Kraft Gottes erkannt hat, dass nämlich Christus der Schlüssel dazu ist, dann ist er ein Teil der Lösung und nicht mehr ein Teil des Problems. Und um das geht es. Der Herr sagt, ihr werdet die Kraft des Geistes empfangen, wenn nämlich der Heilige Geist über euch kommt. Bei jeder Bekehrung kam der Heilige Geist über jeden von uns. Das heißt, diese Kraft ist da in jedem Leben. Wenn Jesus Christus im Herzen ist, dann ist die Kraft Gottes da. Aber unser Problem ist, dass zur Wirksamkeit kommt. In 1. Korinther 15, 42, da geht die Bibel nochmals in den allgemeinen Teil hinein. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich, es wird auferstehen unverweslich, es wird gesät in Unehre, es wird auferstehen in Herrlichkeit, es wird gesät in Schwachheit, und wird auferstehen in Kraft. In Kraft. Die Auferstehung der Toten wird lediglich sei eine, ich sag's mal, Kraftwirkung dieses Geistes. Wenn der Herr Jesus die Gläubigen zur Entrückung holt, da haben wir ja die tollste Idee. Manche, ich habe heute mit jemandem geredet, es gibt ja kuriose Dinge. Also ich habe damals diese Gruppe um Emil Krämer kennengelernt, einen Bruder, den ich sehr schätzte, der aber doch teilweise, hier war seltsame Lehre in seinem Umfeld. Da wurde zum Beispiel gelehrt, dass die Toten auferstehen. Das heißt, wenn hier jemand besonders geheiligt war, dann wird er in das Grab gelegt, er wird nicht verwesen, er verfällt nicht, sondern er liegt praktisch unversehrt im Grab, und wenn du 4 Wochen später kommst und den Deckel öffnest, dann ist er nicht mehr da, weil Gott ihn ausauferweckt hätte. Ist doch nicht ein Märchen, ist keine Frage. Sondern die Bibel sagt ganz klar, die Gläubiger, die sterben, bevor der Herr kommt, sie werden zerfallen, steht in Korinther 15, als Regel und Ausnahme. Und dann wird sie Gott auferwecken aus dem Totenreich, aus dem Hades oder aus dem Scheol. Er wird sie ausauferwecken bei der Entrückung. Vorher nicht, durch die Kraft des Heiligen Geistes. 2. Korinther 4, Vers 7. Und jetzt kommt das große Problem, das wir haben. Wenn ich doch weiß, dass der Herr Jesus die Quelle dieser Kraft Gottes ist, wenn ich weiß, dass sein Evangelium, die Botschaft vom Kreuz, verkündigt in der Kraft des Heiligen Geistes, dass das das Ein und Alles ist, wo die ganze Wirkung herkommt, dann muss ich sagen, was kann mir denn noch fehlen? Aber jetzt sagt hier der Paulus etwas, und hier liegt sicher das Problem. 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Diese Kraftwirkung ist objektiv. Sie ist unwiderstehlich in ihrer Wirkung. Sie ist göttlich, sie kommt von Gott, dem Vater, direkt. Sie ist gebunden an die Person Jesu, der sie durch den Heiligen Geist in uns wirksam macht. Aber es ist etwas. Gott gibt diese überschwängliche Kraft in Gefäße. Und die Gefäße, wo diese Kraft wirksam ist, sagt die Bibel, die sind schwach. Das ist unser großes Problem. Jetzt kommt der entscheidende Schnittpunkt im Leben der Gläubigen. Ich hatte schon Stunden, wenn ich mich hätte gehen lassen, in ihre Bibelstunde, dann wäre ich vor dem Mikrofon eingeschlafen. Ich hätte nur den Kopf senken dürfen und sagen, mir ist heute egal, wäre ich weg gewesen. Am Rand der letzten körperlichen Erschöpfung, psychisch ausgelaugt am Ende. Jetzt kommt die Frage, glaube ich, dass Gott, wenn ich in seinem Wille gehe, dass diese Kraft da ist, real, oder glaube ich meinem Fleisch, dem Gefäß? Ich habe festgestellt, in dem Moment, wie ich komme, nüchtern sachlich, und sage, nein, ich bin nicht hier, weil ich Lust dazu habe, sondern weil es dein Befehl ist, ich gehe im Wille Gottes und beginne dann den Mund zu öffnen, habe ich festgestellt, dann passiert etwas. Dann kommt diese Kraft zur Wirksamkeit, es ist dann schlagartig, nicht körperliche, aber geistliche Kraft da, seinen Dienst zu tun. Aber das Problem ist das Gefäß. Gefäß hat nicht viel Wert, es ist schwach. Es kommt immer die Frage, auf wen sehe ich, auf mein Gefäß oder auf das, was Gott über die Kraft Gottes sagt, die mir gegeben ist in Jesus Christus, diese Vollwirkung. In 2. Korinther 12, Vers 9, hier ist jetzt der große Apostel Paulus, da heißt es, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen, wirklich ausgereift. Die reift aus, wenn jemand wirklich schwach ist. Je schwächer ich bin als Mensch, je mehr kann die Kraft Gottes zum Zuge kommen. Das ist genau das Gleiche, was Johannes der Täufer sagt. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Je schwächer ich werde, je weniger ich Fähigkeiten habe, je mehr kann der Herr dann zum Ziele kommen mit mir, indem er dann seine echte Wirkungen des Geistes gibt. Ihr versteht? Wo aber Hochmut ist, wo Fleisch ist, Einbildung, Egoismus, eigene Wege, eigene Werke, da wird automatisch die Kraft des Heiligen Geistes blockiert. Ist immer der alte Kampf zwischen Geist und Fleisch. Je mehr ich im Geiste wandle, je mehr ich mit Christus gekreuzigt lebe, je mehr ich mich hingebe an den Herr Jesus, je mehr ich mein eigenes Leben aufgebe, je mehr kommt diese Kraft zur Wirksamkeit. Je weniger ich das aber tue, je mehr ich im Fleische wandle, im Fleische handle, egoistisch bin, ichhaft, wie Korintherbrief uns das sehr treffend beschreibt, je weniger kommt die echte Kraft Gottes zur Wirksamkeit. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel fleischlich gesinnte Gläubige ein relativ leichtes Opfer für die Verführung sind. Sie haben doch auch Sehnsucht nach diesen Kräften. Dass sie wirklich Sieg haben über Sünde, sie haben es nicht. Und da gehen wir zur falschen Quelle. Und der Teufel, der hat keine Hemmungen, die andere Kräfte zu geben, statt den Kräften des Heiligen Geistes. Dann kommt die Täuschung, die Verführung. Er hat mit unserem Fleisch, mit diesem Gefäß zu tun. 2. Korinther 13, 4. Jesus Christus, ob er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. Und das war das Entscheidende. Durch den Heiligen Geist wurde der Herr Jesus wieder auferweckt durch diese Kräfte. Im Prinzip dieselbe Kraftwirkung. Diese Kraft der Auferstehung, die hat Gott der Gemeinde gegeben durch Jesus Christus. Und die ist wirksam in uns, wenn wir wollen. Schon mal entscheidend. Galater 3, Vers 5. Das wird es einkreisen. Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte, Dynamis, in euch wirken lässt, tut er es durch Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben. Jetzt seht ihr mal her, was hier geschrieben steht. Durch die Predigt vom Glauben, wenn nämlich die Wahrheit verkündigt wird, löst es bereits diese Kräfte aus. Nämlich wenn ein Gläubiger zustimmt, dann kommt die Kraftwirkung. Die ist objektiv da, sobald das Richtige gepredigt wird. Versteht? Ist gebunden an das Wort Gottes und nichts anderes. Ich denke, ihr begreift jetzt auch, was für eine Blasphemie. Mir haben wir noch beigebracht, du musst zu dem vollmächtigen Bruder X gehen oder zu dem noch vollmächtigen Bruder Y. Und der hat die Kraft. Mir haben wir noch beigebracht, der Heilige Geist fällt, wenn der Bruder X betet. Derselbe Bruder hat mir dann noch erklärt, auf der Dauerwelle fällt kein Heiliger Geist, muss ich euch vorstellen. Also hier kommen, ihr versteht, hier kuriose Dinge. Ja, ihr lacht aber, es war bitter. Ihr versteht, hier kommt man in Bereiche hinein, wo man plötzlich sagt, ich bin ein Mensch und ich bestimme, wie der Heilige Geist wirkt. Ich habe den Heiligen Geist, ich verfüge über ihn. Und dann kommen die Geschwister ehrfürchtig und sagen, ja, du musst nur zum Bruder X gehen, der Geist fällt. Die Bibel sagt was ganz anderes. Die Bibel sagt, wenn Christus gepredigt wird, nicht wenn Gaben gepredigt werden, nicht wenn Kräfte gepredigt werden, nicht wenn Psychologie gepredigt wird, nicht wenn irgendwo Menschenabhängigkeit gepredigt wird, nicht wenn eine bestimmte Richtung gepredigt wird, nicht wenn eine bestimmte Gemeinde gepredigt wird, nicht wenn ein Bruder gepredigt oder projiziert wird, sondern wenn Christus gepredigt wird. Wenn Jesus Christus, die Gabe Gottes, das vollkommene Opfer gepredigt wird, dann wirkt die Kraft des Heiligen Geistes. Aber der Gläubige in sich hat diese Kraft empfangen bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt, bekam er dieses Paket. Es wird aber wirksam durch Verkündigung und durch Gehorsam. Wir sehen das nachher. Hier ist ein Mann. Mich hat selten jemand so fasziniert wie dieser Mann. Apostelgeschichte 6, wir werden das, so Gott will, dann studieren. 6, Vers 8. Da heißt es, Stephanus, aber voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Wenn ihr jetzt Stephanus studiert in der Bibel, dann stellt ihr fest, dieser Mann war voll des Heiligen Geistes und Gott konnte diese Kraft, diese Dynamis Gottes in diesem Leben zur Wirksamkeit bringen. Einmal benutzt ihn Gott, um für Israel hier diese Zeichen zu tun. Das andere Mal in Vers 10 benutzt ihn Gott, um mit Weisheit so zu reden durch den Geist, dass niemand widerstehen kann. Das andere Mal wird er reif zum Martyrium. Er kann es alles ertragen. Er hat hier, wie man auf einem Klavier spielt und Töne anschlägt, bringt diese Kraft Gottes im Leben dieses Stephanus die Wirkungen, die Gott geben möchte, zur Wirksamkeit. Wir haben hier einen strahlenden Gläubiger, der in den Tod geht für den Herrn. Jemand, wo man sehen kann, wie man geistlich reagiert, wie man geistlich handelt, wie man auch geistlich kämpft. Und man sieht hier, die Bibel bezeugt ihm, er hatte die Kraft des Geistes. Ist ein Musterbeispiel. 2. Thessalonicher 1, Vers 11. Zu diesem Zweck flehen wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft erfülle, auf dass der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das Werk des Glaubens kann man nur vollführen in der Kraft Gottes. Und in dem Moment, wie ein Gläubiger fleischlich ist, wie er sich auf seine eigenen Talente verlässt, auf sein eigenes Ego, auf sein eigenes Ich, schält er die Kraft des Geistes aus. weil nämlich dann das Fleisch voll wirksam ist. Und interessant ist im Alten Testament, dass ja das Bilderbuch der Bibel ist. Das Bilderbuch, um zu verstehen. Es gibt im Alten Testament ein großes Verbot. Und zwar Öl symbolisiert den Heiligen Geist. Und es war verboten, Salböl auf Fleisch zu gießen. Hochinteressant. Gott verweigert dem Fleisch das Salböl. Und genauso ist es heute. Gott verweigert dem Fleischlichen die Wirkung der Salbung, die jeder hat. Er verweigert ihm die Wirkung. Auf Fleisch kommt kein Salböl. Und das ist der entscheidende Punkt. Wisst ihr, die Bibel teilt uns ganz nüchtern mit in Apostelgeschichte 1, Vers 8, wenn der Geist über euch kommt, habt ihr Kraft. Wir werden beweisen, dass hier die Wiedergeburt gemeint ist, nicht der Geistestaufe, sondern die Wiedergeburt. Bei der Wiedergeburt kann die Fülle des Geistes in die Gläubigen hinein. 1. Korinther 12, Vers 13. Und in dem Moment, wie das da war, das ist auch der Grund, warum ein frisch Bekehrter so brennend ist. Da war die volle Wirkung der ersten Liebe. Und in dem Moment, wie das ein Gläubiger hat, dann lebt er aus dieser Kraft des Geistes, er lebt es aus, aber dann verbraucht es sich. Weil dann kommt das Fleisch. Und der Kampf um diese Kraft Gottes ist immer der Kampf zwischen Geist und Fleisch. Epheser 1, Vers 19. Das ist jetzt eine ganz, ganz interessante Bibelstelle. Welches die überwältigende Größe seiner Kraft, hier steht Dynamis, an uns sei, die wir glauben, Vermöge der Wirksamkeit, der Macht, seiner Stärke. Jetzt haben wir alle vier Worte. Da heißt es praktisch, die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung, so heißt es, bei den Gläubigen, nach der Energie, das ist das Wort, das bei Wirksamkeit steht. Und dann heißt der Macht, Macht, Kratos bedeutet Stabilität, Vermögen, Kraft, seiner Stärke. Und da steht Iskys, das normale Wort. Das heißt, hier sagt Bibel praktisch, die überwältigende Größe der Kraftwirkung, der Dynamis des Heiligen Geistes bewirkt in uns Gläubigen, wenn es richtig läuft, nämlich dem Glaube gemäß, dass wir Kratos entwickeln. Stabilität. Und diese Stabilität wird bewirken, dass wir nach außen hin stabil, kräftige Gläubige sind. Es ist für mich der größte Hohn, wenn Gläubige aufgrund von solchen Bibelstellen rückwärts umstürzen. Sondern die Bibel sagt genau das Gegenteil. Ihr seid mit Kratos begabt. In dem Moment, wie der Heilige Geist wirkt und die Kraft des Heiligen Geistes zur Wirksamkeit kommt, dann habt ihr Kratos. Kratos ist das Grundwort von Enkrata, ja, von Selbstbeherrschung. Das heißt, ich bin dann beherrscht, da kann mich keiner umwerfen. Ich falle eben nicht um, wenn dann ein Pfingstprediger betet. Da fällt mir nicht um. Da kann beten, wie er will, dann bleibt man stehen. Das ist der Unterschied. Man ist auch nicht mehr umhergeworfen vor jedem Wind der Leere. Sondern hier passiert diese Ausreifung des Glaubens in den Herzen der Gläubigen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes beginnt man stabil zu werden. Und das ist mit die wichtigste Wirkung der Dynamis Gottes. Das innere Wachstum des inneren Menschen, dass ein Gläubiger stabil wird. Dass er erwachsen wird in Christus. Dass er heranreift. Das ist das Ziel Gottes mit den Gläubigen. Und dazu gibt er die Kraft. Es heißt auch, die im Fleische können Gott nicht gefallen, im Galaterbrief. Ich sage es mal ganz vorsichtig, alles, was nicht von dieser Kraft Gottes gewirkt ist, durch die Kraft des Heiligen Geistes, ist im Reich Gottes Holz, Heu, Stroh, wertlos und verpufft, ist sinnlos. Man könnte jetzt nicht sagen, ich sei hochmütig, aber ich sage es euch ehrlich, ich ertrage es nicht, ich ertrage es absolut nicht, wenn jemand das Wort Gottes verkündigt, der die Kraft Gottes nicht hat, der nicht berufen ist. Wenn jemand schwätzt, ist für mich unerträglich. Ich leide darunter. Ich habe das dringende Bedürfnis, rauszugehen, wenn jemand predigt. Ihr versteht? Echt ist die Kraft Gottes. Und wo die da ist, das sind die Kraftwirkungen. Wo das nicht da ist, das ist Geschwätz. Der Apostel sagt einmal, es hat viele Schwätzer im Reich Gottes. 1. Petrus 1, Vers 5. für euch alle, die ihr in Gottes Kraft durch den Glauben bewahrt werdet zu dem Heil. Solange sich ihr Gläubiger diesen Kraftwirkungen des Evangeliums aussetzt, ist er bewahrt. Ist gar keine Frage. In Epheser 3, Vers 7, das beschreibt jetzt nochmals diese Palette der Wirkungen. Dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben worden ist, nach der Wirkung seiner Kraft. Hier steht Dynamis. Ihr begreift, Paulus sagt, auch die ganze Gnade Gottes, die er weitergibt, sein ganzer Dienst, seine ganze Wirksamkeit, kommt aus dieser Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Ich habe es einmal erlebt, wie der Herr mir eine Woche die Vollmacht gesperrt hat. Ich kann bloß eines sagen, ich möchte es nie mehr erleben. Von der Stunde her habe ich begriffen, wo alles herkommt. Mir musste niemand mehr erzählen, wo es herkommt. Wenn Gott einmal Nein sagt, du kannst machen, was du willst. Du kannst jede Bibelstelle lesen, es ist nichts mehr da. Du kannst sämtliche Schriften, die es gibt, sämtliche Lexika, kannst du durchlesen, kannst alles studieren, es kommt nichts mehr. Es ist wie wenn man Hahne zudreht. Dann begreifst du, alles was echt ist, das kommt von Gott. Da hast du keinen Einfluss drauf. Das ist die Kraft Gottes, die in das Gefäß hineinwirkt. Und wenn wir lernen möchten, wie die Kraft Gottes wirkt, dann ist es einmal von entscheidender Bedeutung, dass wir lernen, dass die Kraft von ihm kommt, hinein in die Gefäße. Und nur, ich sage es mal, wie beim Instrument, das, was Gott in der Wiedergeburt, in der Berufung in uns hineingelegt hat, in jeden persönlich, dass das dann die Kraft des Heiligen Geistes auslöst. Und dann kann Gott wie auf einem Klavier eine wunderschöne Melodie auf den Gaben meiner Berufung spielen, durch den Heiligen Geist. Wenn aber der Heilige Geist mein Leben nicht beherrscht mit dieser Kraft, dann spielt niemand die Melodie. Dann spielt ein anderes Orchester. Das Orchester des Fleisches spielt dann. Und dann ist am Schluss eine völlig andere Melodie. Ihr versteht? Es ist von letzter Bedeutung, dass wir lernen. Alles, was Gott uns gibt in Begabung, ist seit der Bekehrung in unserem Herz. Und in dem Moment, wie der Herr Jesus das Zentrum ist, wie er der Christus, der Gesalbte in meinem Herzen ist, der Herr allein, und in dem Moment, wie ich das Evangelium begreife, das Wort vom Kreuz und der Weg des Kreuzes gehe, in dem Moment beginnt der Heilige Geist, alle diese Dinge in mir zur Wirksamkeit zu bringen. Aber Geschwister, es ist eindeutig. Wenn ich im Fleische gehe, dann kommt die Wirkung nicht. Das ist mal entscheidend. In Philipper 3, Vers 16. Das muss ein Fehler sein. Moment. Die Stelle ist ganz sicher falsch. Moment. Es heißt Epheser 3, Vers 16. Müsst ihr abändern. Ziffer W heißt Epheser 3, 16, nicht Philipper. Das ist ein Fehler. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe. Jetzt guckt her, was macht Gott? Er hat einen Reichtum, einen ungeheuren Schatz im Himmel, diese Güter der Erlösung an Kraft zuzunehmen durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Das ist das Problem. Dass die Kraft des Heiligen Geistes in meinem inwendigen Menschen das Wachstum bewirkt. Dass der inwendige Mensch wirkt. Und was heißt es? Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Ist ganz einfach. Johannes 16, Vers 13 sagt, wenn er kommt, der Heilige Geist, dann wird er mich verherrlichen, sagt der Herr Jesus. Und immer, wo der Heilige Geist im Mittelpunkt ist, wo die Kraft Gottes im Zentrum steht, da ist etwas im Zentrum. Nicht irgendeine Sache, sondern Person, nämlich der Herr Jesus. Und in dem Moment, wie die Kraft Gottes in meinem Herzen, der inwendige Mensch, anfängt aufzuerbauen, da ist in meinem Herzen nur ein Zentrum, nur ein Gedanke, nur ein Mittelpunkt, und der ist Jesus Christus. Das ist also das einfache Kriterium, ob der Heilige Geist wirkt oder ein anderer Geist. Wo der Heilige Geist wirklich wirkt, ist im Zentrum Jesus Christus. Da wird Jesus Christus als der Erlöser verkündigt. Und wenn er in meinem Herzen die richtige Stellung einnimmt, durch den Glauben, dann werde ich in Liebe gewurzelt, dann werde ich gegründet, dann werde ich mit allen Heiligen begreifen, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe sei. In dem Moment gehe ich hinein in die Erlösung. Wisst ihr, und das geht ja nicht mehr um Sonderdinge, sondern da geht es um die zentrale Wahrheit der Erlösung. Dass Gott aus elenden Sündern durch das kostbare und teure Blut Jesu Heilige macht, die plötzlich fähig sind, trotz ihrer Verkehrtheit, Gott wohlgefällig zu dienen. Und diese ganze Palette dieses große, hohe priesterliche Dienstes Jesu an unseren Herzen, die wirkt sich aus in unserem eigenen priesterlichen Dienst, laut 1. Petrus 2, Vers 4. Und dann beginnt der Gläubige plötzlich unter diesen Kraftwirkungen Gott echt zu dienen. Und um das geht es. Dass Gott das in unseren Herzen tun kann. In Epheser 3, Vers 20. Dem aber, der weit mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt, dann habt ihr etwas gesehen. Die Bibel sagt zwei Dinge. Sie sagt A, dass diese Kraft objektiv bei jedem Gläubigen da ist. Mit der Wiedergeburt kam das Paket mit der Berufung auch die Kraft des Heiligen Geistes in unsere Herzen. Sie sagt aber auch ganz klar, dass es wirksam gemacht werden muss durch, jetzt kommt die ganze Palette, dass Jesus im Mittelpunkt stehen muss und dass im Glaube gehandelt werden muss, dass das Kreuz im Mittelpunkt sein muss und dass hier diese Kraft Christus in mir, nämlich die Hoffnung der Herrlichkeit, zur Wirksamkeit bringen muss, dass der Herr Jesus in meinem Herz herrscht durch den Heiligen Geist. Das ist die Kraft des Geistes. Wisst ihr, und die äußert sich völlig anders. Geschwister, es ist nicht, wenn ein Prediger brüllt, es ist nicht, wenn jemand umfällt, sondern diese Kraft Gottes, die geht ganz anders. Wenn jemand vor dir steht, und er beleidigt dich ins Gesicht hinein und macht dich fertig nach Strich und Faden, dass du denkst, man steckt dir Dolche in die Seele und du empfindest keine Bitterkeit. Du willst immer noch das Beste für ihn, du kannst es verarbeiten, du siehst in ihm die arme Seele, die erlösungsbedürftig ist und du hast herzliches Erbarmen. Du wirst nicht böse, du wirst nicht beleidigt, du wirst nicht wütend, du wirst nicht neidisch, sondern du bist innerlich ruhend in Christus. Christus beherrscht dein Herz. Und du kannst in aller Ruhe, ohne giftig zu werden, dieser Person antworten. Das ist die Kraft Gottes. Ihr versteht? Das ist die Kraft Gottes, wie es bei dem Märtyrer geschah, wo ein 90-jähriger Mann, Polycarp, auf den Scheiterhaufen geführt wird, wo man zu ihm sagt, schwöre Christus ab, und es passierte gar nichts. Wo er zum Statthalter sagt, 80 Jahre diene ich ihm, Jesus Christus. Nie hat er mich enttäuscht. Ich soll meinen König verleugnen, niemals. Sagt er zu ihm, wenn du nichts verleugnest, dort ist Feuer. Ich verbrenne dich in diesem Feuer, bei lebendigem Leib. Sagt er zu ihm, du drohst mir mit einem Feuer, das verlöscht. Aber es gibt ein Feuer, das nicht mehr verlöscht, nämlich die Hölle. Und am Schluss sagt dieser alte Greis mit über 90 Jahren, als sie ihn annageln wollen, ihr braucht mich nicht annageln. Der mir die Kraft gab, zu widerstehen, der wird mir auch die Kraft geben, in aller Ruhe mit dem Feuer stehen zu bleiben. Und genau so war es. Es war die Kraft Gottes. Kraft zum Leiden. Es gab eine Schwester, die war so verzärtelt von der Welt her, die hatte so eine zarte Haut, dass sie sagte selber, sie hat Angst, in die Sonne zu gehen, weil sie so empfindlich ist. Und genau diese Frau sollte verbrannt werden um des Evangeliums willen. Und sie steigt wie ein Kriegsheld auf den Scheiterhaufen und stirbt triumphal, ohne zu zucken. Das ist die Kraft Gottes. Nicht, dass einer umfällt, nicht, dass spektakuläre Dinge passieren, nicht, dass Leute schweben oder jemand rückwärts umfällt. Das ist einfach in der Gruppendynamik, dass man gruppendynamische Effekte erzeugt, das ist einfach. Sondern die Kraft Gottes ist Gratos in mir. Die Dynamis Gottes wirkt, dass der Herr Jesus in mir Stabilität bewirkt. Geistliche Qualität, das ist die Kraft Gottes. Darum sagt Paulus, nicht das Geschwätz, Nicht die Erkenntnis, nicht das Reden, sondern die Kraft wiedersehen bei seinen Gläubigen. Dass die Kraft Gottes dieses Wachstum bewirkt, diesen stabilen, klar stehenden Gläubigen. Und dann kommt man zu einem Satz, wie Paulus in 2. Korinther 7, Vers 4 schreibt, wisst ihr, ich bin jetzt 20 Jahre gläubig. Ich habe die Gläubigen kennengelernt. Ein alter Prediger hat mir mal beigebracht, als ich noch sehr jung war, sagte er zu mir, die Frömmsten sind die Schlimmsten. Ich habe dann gesagt, ja, wie kann ein gläubiger Mann so etwas sagen? Und ich habe erst Jahre danach begriffen, was er mir sagen wollte. Dass ich meine schlimmsten Enttäuschungen in den frömmsten Kreisen erleben würde. Nicht bei der Welt. Wenn man das sieht, auch ein Mann wie der Paulus, wenn man die Palette liest, 2. Korinther 4, 2. Korinther 6, wenn man liest, wie dieser Mann unterdurch musste, geschmäht wurde und wirklich wieder Abschaum behandelt wurde, dann schreibt der Mann in 2. Korinther 7, Vers 4, ich bin sehr Freimütigkeit euch gegenüber und rühme viel von euch. Er rühmt vor der Gemeinde, die, wenn man der Befund des Neuen Testamentes nimmt, fleischlich war. Und dann heißt es, ich bin mit Trost erfüllt, ich fließe über von Freude bei all unserer Trübsal. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Das ist die Kraft Gottes. Mit Freude erfüllt zu sein bei aller Trübsal, bei aller Not, bei allem Ärger, bei aller Enttäuschung, bei allem Chaotischen, das um einen herum sich abspielt. Dann trotzdem in Jesus Christus zu ruhen, durch die Kraft des Heiligen Geistes, weil er mein Herz beherrscht. Das ist die echte Wirkung des Heiligen Geistes. Und an das geht es. Und in der Stellung beginnt dann auch der Gläubige, wenn er die Gehorsamschritte, die ihm der Herr vorsetzt, tut, beginnt er zu wachsen dem Haupt entgegen. Das heißt, die Kraft Gottes spielt sich innerlich in mir ab, in meinem Herzen. Nicht äußerlich in meinem Körper, dass ich umfall. Sondern es ist ein innerlicher Vorgang. Kam auch Schwester in die Seelsorge. Sehr demütig. Hat bekannt, was für eine schlimme Sünderin ist. Und dem Prediger rutscht ein Satz raus, der war sicher vom Herrn. Der hat nur einen Satz gesagt, ja, das habe ich auch schon gehört, als sie anfing, ihre Sünde zu bekennen. Sagt er nur einen Satz, das habe ich auch schon gehört. In der nächsten Sekunde fährt die Schwester auf und ist nicht mehr demütig bekennend, fährt auf wie von der Tarantel gestochen und faucht, wer hat das gesagt? Er begreift. Genau das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Die Kraft des Heiligen Geistes bewirkt, dass mein Fleisch immer mehr im Kreuzestod verwurzelt wird, dass ich innerlich abnehme, dass der Jesus immer mehr Herrschaft über mein Herz bekommt. Das ist die wahre Wirkung des Heiligen Geistes. In Kolosser 1, Vers 9 da heißt es. Ich lese ab der Mitte. Dass ihr erfüllt werdet mit der Vollerkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt, zu allem Wohlgefallen, in allem guten Werk fruchtbar und in der Vollerkenntnis Gottes wachsend. Das Ziel, jetzt wie geht es? Mit aller Kraft gestärkt, das ist die Wirkung des Heiligen Geistes, nach der Macht. Hier steht Kratos, Stabilität, Unempfindlichkeit, das ist hier gemeint. Seiner Herrlichkeit zu aller Standfestigkeit und Geduld, da steht wörtlich, untenbleiben und Langmütigkeit. Ihr versteht, hier sagt er praktisch, der Wille Gottes ist, dass diese Kraft Gottes in deinem Herzen Erkenntnis schenkt, nämlich Vollerkenntnis Jesu Christi, dass du den Herr Jesus erkennst in aller Tiefe und sein Opfer und seine Wirksamkeit und auch der Weg, wie diese Kraft wirksam wird. Und dann wird diese Kraft mit aller Macht in deinem Herzen Stabilität wirken, dass du ein stabiler, ausgeglichener, ruhiger Gläubiger bist, der Gott dient. Das Ziel. Ihr versteht? Wisst ihr, was für Geschichte haben wir uns erzählt? Man hat gebetet, dass die Kraft des Geistes komme und dann hat der Nachbar ein Flämmlein auf dem Dach gesehen. Ihr versteht, das ist eher die Ebene des Kindergartens als der geistlichen Reife. Was einer wert ist geistlich, das siehst du erst in der Krise. Was einer wert ist geistlich, das habe ich auch gelernt in der Gemeindearbeit, das siehst du nicht, wenn er dich lobt, sondern das siehst du, wenn du das erste Mal etwas tun musst, was ihm fürchterlich wehtut oder was er gar nicht will.
dann siehst du, wie geistlich er ist. Vorher nicht. Dann gilt's. Und dann siehst du, ob er die Kraft Gottes kennt in aller Tiefe. Ich lasse einmal ganz bewusst nicht, dass er denkt, das wäre einseitig. Ich lasse ganz bewusst das Wort Dynamis weg, zum Beispiel in Bezug auf die Evangelien, wo der Herr Jesus durch die Dynamis geheilt hat, wo im Alten Testament die Kräfte und Wunder waren. Sondern ich meine jetzt einmal bewusst für den neutestamentlichen Gläubigen, wie wirkt die Kraft des Heiligen Geistes im Herzen. Ich zeige auch nichts Missionarisches, das kommt das nächste Mal. Sondern bewusst die Kraftwirkung am Herzen. Wenn man hier hineingeht, das ist Labsal, wenn man das durchliest, was hier Gott tut. Wie er ihr Herz stabil macht. Und dann sagt 2. Petrus 1, Vers 3, und das ist der entscheidende Punkt, wo es von der Theorie zur Praxis geht. Nachdem seine göttliche Kraft, nämlich die Dynamis Gottes, uns alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, geschenkt hat. Das heißt, bei der Wiedergeburt gibt mir Gott ein Paket, wo alles drin ist. Und sobald ich mich der Kraftwirkung Gottes öffne, nämlich die Kraft kommt nicht von einer mystischen Kraftquelle außerhalb von mir, sondern sie kommt von Jesus Christus selber. Er ist die Kraft Gottes. Sobald er diese Kräfte wirksam werden lässt in mir, passiert etwas. Dann geht Schritt für Schritt vorwärts. Und jetzt seht ihr mal, was dann passiert. Dann sagt der Petrus nicht, dann fällst du um. Dann hast du Visionen, dann hast du Gesichter, dann hast du Kraftwirkungen. Er sagt was ganz anderes. Durch die Vollerkenntnis komme ich nämlich dazu, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Tugend berufen hat und die größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werden. Dass immer mehr meines Herzens vom Herr Jesus erfasst wird. Nachdem ihr dem in der Welt durch die Lust herrschenden Verderbenen flohen seid, so setzet nun allen Fleiß zu dem hinzu und reichet da in eurem Glauben. Jetzt beginnt man, sich glaubensmäßig dem Herrn Jesus hinzugeben. Und dann bewirkt die Kraft Gottes durch diese Hingabe, dass man vom Glauben zu der Tugend geht. Ich glaube, die Älteren wissen noch alle, was Tugend ist. Wir wissen es nicht mehr, wir Jungen. Tugend ist auch eine Form von Anständigkeit. Dass man dann über das Wissen hineingeht in, und hier steht dann ein Wort, das heißt Enthaltsamkeit, und hier steht in Grataia, wieder Gratus, Selbstbeherrschung. Dass man vor der Tugend zu der Selbstbeherrschung kommt. Dass man ein selbstbeherrschter Mensch ist, der sich nicht gehen lässt. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Dass man nicht hysterisch ist, dass man sich nicht gehen lässt. Dass man in der Not die Kraft hat zu ertragen. Und jetzt heißt es hier, von dieser Selbstbeherrschung hinein in die Ausdauer. Das heißt unten bleiben. Das ist auch der Grund, warum manche Schwestern, wenn sie einen Mann haben, der sie quält bis aufs Blut, es ertragen können. Das ist die Kraft Gottes. Das ist nicht irgendwo eine mystische Fähigkeit. Das ist die Kraft Gottes. Und dann heißt es in der Ausdauer die Gottseligkeit. Ihr begreift, mittendrin in diesen Kämpfen, wo Gott mir die Geduld gibt, wo Gott mir den Nerv gibt, das auszuhalten durch die Kraft Gottes, mittendrin Gottseligkeit. Wisst ihr, was das heißt? Gottseligkeit. Gottseligkeit heißt, ich bin mit Gott zufrieden. Ich bin zufrieden mit ihm. Eusebia, Gottseligkeit. Ich bin zufrieden. Was Gott mir gibt, ich jammere nicht, ich klage nicht, ich bin zufrieden. Dann sagt er aus dem heraus dann die Bruderliebe und daraus die Liebe zu allen Menschen. Merkt ihr etwas? Wenn die Kraft Gottes mein Herz beherrscht, das ist eine siebenfache Leiter, dann wird man nicht bitter durchs Leid, sondern tiefer gegründet. Und je tiefer man hineingeht, je geduldiger wird man. Je, ich sag's einmal, langmütiger wird man dem anderen gegenüber. Und aus dem heraus kommt echte Bruderliebe. Die Bibel sagt nicht umsonst, ertraget einander. Wisst ihr auch, die Gläubigen sind manchmal schwer zu ertragen. Ich weiß auch, dass ich schwer zu ertragen bin. Wisst ihr, ich bin gut zu ertragen. Zum Beispiel mittags um 6, wenn ich aus dem Geschäft komme, alles schön gelaufen ist, ich bin schön ausgeruht, ist alles nett, aber mich hat mein Bruder erlebt, nachts um 22:30, völlig genervt, wie ich da im Telefon hoch bin, war ich schwer zu ertragen. Ihr versteht? Aber die Kraft Gottes ist, da kommt das alles in den Griff. Und mittendrin, in diesen Kämpfen, sagt er, hast du denn noch praktisch Liebe zu den Geschwistern? Du bist gemeinschaftsfähig und hast noch einen Sinn fürs Missionarische, durch Liebe zu allen Menschen. Das kommt, wenn man innerlich zur Ruhe gekommen ist, und das kommt man durch die Kraft Gottes. Ihr versteht jetzt, was der Geist Gottes in uns wirken will, die Kraft. Ich habe so Vorstellungen als Frischbekehrter, das heißt, dass ich immer so, wir haben als Kinder so, ja, so Monumentalfilme angeguckt. Herkules hieß der Mann, der hatte solche Muskeln. Haben wir geglaubt, so läufst du dann rum, dauernd mit geballter Faust geistlich. Nicht begreifen, dass Gott genau das Gegenteil will, dass er will, dass mein Muskel sich nicht mehr spannt, dass die Kraft nicht von mir kommt, vom Fleisch, sondern von ihm. Dass er in mir das alles wirkt, durch die Erlösung. Dass, wenn mein Fleisch ausgeschaltet wird, dass es nicht meine Selbstbeherrschung ist, sondern die Wirkung vom Kreuz. Weil ich im Glauben mich aufs Kreuz stelle. Weil ich im Glauben die Erlösung Jesu annehme. Weil ich alles, was die Bibel über ihn sagt, nicht nur für wahr halte, sondern von ganzem Herzen anwende, glaube, danach handle. Drum kommt die Wirkung zustande. Und da will Gott mich hinführen. Und das Endprodukt ist, dass ich ein Mensch bin, der gemeinschaftsfähig ist bei den Gläubigen und dann sogar noch die Außenstehende erreichen kann, weil sie sehen, dass der was hat, was sie nicht haben. 2. Timotheus 1, Vers 8 erklärt dann, wie das geht. Ganz nüchtern. Wir wissen, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzesmäßig gebraucht. Und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist. Sondern Gesetzlosen, Unbotmäßigen, Gottlosen, Sündern, Unheiligen, Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meinedigen und was sonst der gesunden Lehre zuwider ist. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, mit welchem ich betraut worden bin. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet hat und in den Dienst eingesetzt hat. Ihr begreift, er sagt hier, der beginnt ab Vers 5, dass der Endzweck des Gebotes ist, Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Dazwischen sagt er, für einen Gläubiger, der hier die Kraft Gottes so durch Jesus Christus erlebt, für den ist auch das Gesetz kein Thema mehr, ist nämlich erfüllt in Christus. Ihr versteht, der ist nicht gesetzlich, sondern der kann durch die Kraft Gottes das Wesentliche tun. Und plötzlich sagt Paulus, Gott hat mich treu erachtet, hat mir die Kraft gegeben und jetzt kann ich meinen Dienst tun. Und dann beginnt er. Und das ist immer ein Zeichen, dass die Kraft Gottes wirkt. Mir ist Erbarmung widerfahren. Das ist der Unterschied. Man kann dann auch, ich sag's mal vorsichtig, man kann dann die unmöglichsten Situationen ertragen. Man ist auch zum Beispiel dann barmherzig, wenn jemand etwas Gesetzlicheres, links oder rechts, man hat das alles im Griff, man geht hier durch, man schlägt nicht an. Wisst ihr, ich habe schon erlebt, wo Brüder dann genüsslich, kann man wirklich sagen, ich war zum Glück dabei, haben wir es mir beschrieben, ich konnte es mir so richtig plastisch vorstellen, da waren Brüder dabei, die ein enges Gewissen hatten, die keine Blutwurst aßen. Und dann zieht der Bruder seine Schwarzwurst raus und festspürt in aller Seele Ruhe, um ihnen zu zeigen, wie frei er ist. Ohne zu wissen, dass Römer 14 sagt, du hast sündigst bereits, du darfst sie nämlich nicht reizen. Wenn du das kannst von deinem Gewissen her, Finger weg, mach's daheim im Kämmerlein, aber nicht öffentlich. Versteht? Man ist bereit, ungemacht zu ertragen. Man kann ertragen, man kann auch die Wirkungen des Gesetzes ertragen und ist trotzdem frei. Offenbarung 1, Vers 16. Er hat in seiner rechten Hand 7 Sterne, aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft, da steht Dynamis. Und jetzt lässt es einmal schattenbildlich. Da steht doch eindeutig, wenn er das wie eine Kette aufbaut, er hat die Gläubige in seiner Hand. Wie? Indem aus seinem Mund das scharfes, zweischneidiges Schwert hervorgeht und dadurch beginnt das Angesicht zu leuchten wie die Sonne in ihrer Kraft. Durch die Wirkungen des Wortes Gottes bringt der Auferstandene diese Kraftwirkung in mein Herz hinein. Ihr versteht? Wenn ihr vor der Bibel liegt, im Gebet und Bibelstudium macht, dann erwartet nicht, dass Gott euch körperlich auflädt. Mit Kräften, das ist charismatisch gedacht, das ist Irrlehre. Sondern erwartet, dass Gott diese Kraft Gottes, wenn ihr das Angesicht Jesu seht, wenn ihr ihm das Angesicht blickt, dass Gott diese Kraft in euer Herz hineingibt und wirksam werden lässt, dass ihr innerlich wachset. Das ist das Ziel Gottes. Und er sagt dann in Kapitel 3, Vers 8, Und das ist die große Gemeinde, die Philadelphia-Gemeinde, die echte Gemeinde. Ich weiß deine Werke, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Die Dynamis Gottes ist manchmal sehr unscheinbar und sehr klein. Es ist genau das Gegenteil von dem, was man heute in der Welt sieht. Es ist nämlich nicht spektakulär, sondern eher so, dass man sie übersieht. Das ist der große Unterschied. Der falsche Geist ist immer spektakulär. Aber der echte Heilige Geist, der führt ins Innerliche, in die Verinnerlichung. Der führt immer Christus in uns, ins Zentrum. Offenbarung 5, Vers 12. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu empfangen. Die Kraft, hier steht Dynamis, nicht die Macht. Die Kraft, Dynamis, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Ruhm und Lobpreisung. Mittendrin in den Dingen, die der Herr Jesus im Himmel praktisch hat und die ihn auszeichnen, die Dynamis Gottes, die Kraft Gottes. 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Kraft Gottes bewirkt in uns keine Furchtsamkeit. Hier ging es zum Beispiel darum, eine Gnadegabe, die Gott gab, eine Befähigung anzuwenden. Man hat dann keine Angst, man kann mit Freimütigkeit dienen und hat trotzdem Liebe. Und in dem allem ist man besonnen, man wird nicht schwärmerisch. Das sind Wirkungen des Heiligen Geistes. In aller Ruhe, in der Liebe Gottes, seine Berufung anzutreten, mit aller Besonnenheit seinen Dienst zu tun. Und jeder ist berufen. Wird er das noch sehen, in aller Tiefe. In der weiteren Texten. Aber jetzt kommt was Kriminelles. Ich sage ausdrücklich kriminell. 2. Timotheus 3, Vers 5. Hier sagt die Bibel, ich lese mal ab Vers 1. Du sollst wissen, dass in den letzten Tagen, das ist heute, heute sind die letzten Tage. Der Zeiger auf der Weltuhr Gottes Israel zeigt aufs Ende. Heute. Es werden schwere Zeiten eintreten. Bei schwer steht das gleiche Wort wie bei den zwei besessenen Gardarener. Matthäus 8. Das heißt, es werden Zeiten eintreten, die werden schwer sein, weil sie vor Okkultismus und vor Finsternismächten geprägt sind. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer. Den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam, zuchtlos. Dem guten Feind treulos, leichtsinnig, aufgeblasen, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Da steht seelisch liebend. Konfophilo. Dabei haben sie den Schein der Gottseligkeit, deren Kraft aber verleugnen sie. Jetzt nimmt diesen Text und setzt ihn ein in 2. Petrus 1, Vers 3 und folgende. Da steht nochmal ganz klar, die Gottseligkeit bewirkt, dass man in dieser Kraftwirkung Gottes ruht und zufrieden ist. Da sagt er, das Zeichen des Echten ist, dass er mit einer kleinen Kraft eine ungeheure innere Kraftquelle hat, die ihn fähig macht, alles zu ertragen. Das ist die Kraft Gottes. Und der Unechte verleugnet genau diese Kraft der Gottseligkeit. Und wird dann automatisch diese Dinge produzieren, die vorher stehen. Das ist ein absolutes Kriterium für echt und unecht. Wisst ihr, ich gehöre nicht zu der feinen Sorte Mensch, sei mal vorsichtig. Ich bin nicht sehr zart beseitet bei solchen Dingen, obwohl ich eher sensibel von der Psyche her bin. Ich bin nicht sehr zart beseitet, wenn es um die Wahrheit geht. Darum darf ich auch mal Namen nennen. Es gibt ein namhaftes Israelwerk, das wieder ein namhafter anderer Israelbruder, der genauso berühmt ist, dem man zwar verdächtigt, dass er angeblich sagen soll, er sei einer der zwei Zeuge aus Offenbarung 11, was ja auch problematisch ist. Ich sage es mal vorsichtig, es treffen hier schon extreme Werke aufeinander. Aber jetzt haben die zwei in aller Öffentlichkeit, zumindest ein Missionswerk, einen munteren Streit vor Gericht. Wo sie dann noch ihren Gläubigen zum Trost und zur Erbauung ihre Gerichtsdokumente abdrucken, wo man dann schreibt, dass der vorläufige Erklärung, die das Gericht gab, wieder aufheben musste. Und ihr versteht. Das ist genau das Gegenteil von der Kraft des Heiligen Geistes. Dort ist Ego, dort ist Fleisch, aber nicht der Geist. Begriff. David. Also David war ein großer Sünder. Ich denke, da sind wir einig. Ich mag den David. Er hatte fast alle Schwächen, die es gibt. Aber er hatte etwas. Er hat Gott von ganzem Herzen gedient. Als Simei kommt und ihm flucht und ihn mit Steinen bewirft, da kommen seine anderen, die waren im Fleisch und sagen, David, guck doch mal den an, wir haben doch hier ein schönes Schwert. Was hindert uns rüber zu gehen? Und der Mann ist in 2 Minuten tot. Und dann sagt dieser große David, lass ihn. Vielleicht hat es ihn der Herr geheißen. Ihr versteht? Ein Mensch, der wirklich von den Kraftwirkungen Gottes innerlich erzogen, geprägt und wo der Herr Jesus durch seinen Heiligen Geist in unseren Herzen diese Dinge, die wir alle gesehen haben, als Palette bewirken kann, der wird auch in so einem Fall nicht zurückschlagen. Der lässt sich auch beschimpfen. Ein Ältester von einer Gemeinde, die nicht sehr weit von hier ist, das hat mich einmal tief beeindruckt, er sagte zu mir, wenn ein Ältester zu Unrecht abgesetzt wird, wenn er geistlich ist, dann lässt er sich das gefallen aus. Wisst ihr, ich, feurig, jung, innerlich rebelliert, habe gesagt, nein, in der Gemeinde doch nicht. Er hat gesagt, doch, da lässt sich das gefallen. Wenn er wirklich Gott dient, vielleicht hat es Gott die anderen geheißen, für eine Schule. Begreift. Die Kraft geht nach innen, nicht nach außen. Die bewirkt innerlich in mir Wachstum, nicht äußerlich. Dann habe ich nicht das größte Zelt der Welt, nicht die größte Kirche der Welt. Paulus hatte die größte Trübsal der Welt. Lässt du mal, was er Paulus hatte? Er sagt nicht, ich bin der Größte. Paulus sagt, ich bin der Auskehricht. Erspart mir, was es auf Schwäbisch heißt. Ich bin der Auskehricht, der Auswurf. Und trotzdem wahrscheinlich der größte Gläubige außer Herr Jesus, als Mensch, der über diese Erde ging. Der größte außer Jesus Christus, der über die Erde ging. Der Apostel allein. Die Kraft war bei Paulus vollständig innerlich, nicht äußerlich. Das ist der entscheidende Punkt. Ich möchte es nicht in den Mittelpunkt bringen, weil ihr es nochmals studieren werdet. Denn 1. Korinther 5, 4 und 2. Korinther 12, 12. Die Kraft der Apostel war auch diese Kraft des Heiligen Geistes. Gar keine Frage. Und das in Hebräer 2, Vers 3 zu Ende geht. Das möchte ich betonen. Diese Dynamis Gottes wirkte während der Zeit des Messias und während der Zeit der Apostel diese spektakulären Zeichen und Wunder. Hebräer 2, 3 und 4 sagt, nach der Zeit des Messias, nach der Zeit der Apostel, hört es auf. Das ist eine klare Lehre der Bibel. Also es gehört auch zur Dynamis. Dass die Dynamis nach der Zeit der Apostel nicht mehr spektakulär nach außen wirkt, sondern dass sie unscheinbar nach innen wirkt. Du hast deine kleine Kraft. Das ist das echte Geisteswirken. Zur Zeit der Apostel spektakulär nach außen und nach innen. Nach der Zeit der Apostel alles verinnerlicht. Nach innen. Das ist der große Unterschied. 2. Thessalonicher 2, Vers 9 sagt denn etwas. Wenn ein Gläubiger das nicht begriff, wenn es selbst nicht begreifen will, dass die Kraft Gottes nach innen geht, wenn er dauernd das Spektakuläre nach außen sucht, dann wird ihm etwas begegnen. Ich hoffe nicht, dass wir es erleben müssen, aber ich befürchte es. Da heißt es nämlich, dass wenn der Antichrist auftritt, dass es nach der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit. Eine wirksame Kraft des Irrwahnes, schrieb die Bibel hier. Und hier steht Dynamis. Das heißt, es gibt auch eine teuflische Dynamis. Eine Kraft des Satans, die spektakuläre Dinge tut und die nicht zu der Verinnerlichung des Menschen führt, sondern die den Menschen aufforstet, die ihn immer wieder aufheizt, die ihn zu etwas Großem macht, die ihn in den Mittelpunkt stellt, die es am Fleisch schön tut, die ihm Macht gibt, irdische Macht. Und genau auf dieser Ebene kommt der Antichrist. Und Gläubige, die sich hier nicht lösen können von diesen Dingen, sind eine Beute hier des Teufels. Die wird hier mitgerissen werden. Wenn man aber die echte Kraft Gottes kennt, die nach innen geht, um mich innerlich wachsen zu lassen, die mich ablesen lässt, dann, wenn man die kennt, dann wird man auch nicht anfällig sein. Johannes 13, Vers 7. Was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Petrus spricht zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete, werde ich dich nicht waschen, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße nur, sondern auch das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet hat, hat nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und seine Kleider angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, versteht ihr, was ich euch getan habe? Ich heiße mich Meister und Herr. Ich sage das mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der ich Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr solches wisset, glückselig seid ihr, so ihr es tut. Hier ist der Demutsweg, wo man anderen nicht den Kopf wäscht, sondern die Füße. Wisst ihr, es ist einfach, einmal im Monat ein richtiges Abendmahl mit Fußwaschung durchzuführen. Das ist kein Problem. Das kann man organisieren. Machen manche Gemeinden. Aber es ist unendlich schwer, es innerlich zu tun, dem anderen die Füße zu waschen. Und wenn man dann bereit wird, nicht mehr den Kopf zu waschen, sondern die Füße, dann ist man hier in der Lage, diesen Weg zu gehen. Aber man kann diesen Weg nur gehen, wenn die Kraft Gottes in mir wirkt. Wenn ich begreife, was der Paulus da sagte, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Ich möchte zum Schluss nur 3 oder 4 Gedanken in den Raum stellen, auch alttestamentlich, wo das herkommt. Es ist nicht auf dem Zettel, aber es ist mir wichtig. Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn die Dynamis Gottes mein Leben beherrscht, dann habe ich keine Angst mehr in dieser Welt. Dann ist die alleinige Kraftquelle meines Lebens er. Da geht auch die Lebensangst. Schon mal Tatsache. Dann ist Christus mir alles im Herzen, der Herr Jesus. Psalm 29, Vers 11. Der Herr wird seinem Volke Kraft verleihen. Der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. Wo wirklich die Kraft Gottes im Herzen ist, wo man das begreift, da ist Fülle von Frieden, ein Strom, wie ein Wasserstrom, sagt der Jesaja. So wird Friede hier sein. Der Herr wird uns segnen mit Kraft und diese Kraft wird bewirken, wisst ihr was? Dass Friede ist im Herzen. Innerlich, nicht äußerlich, da man um sich schlägt, sondern innerlich Friede. Aber jetzt sagt Psalm 31, Vers 11, der sagt etwas, das leider auch der Fall ist. Meine Lebenstage sind in Kummer dahingeschwunden, meine Jahre mit Seufzen, meine Kraft ist gebrochen durch meine Schuld. Und hier kommt das Entscheidende, Geschwister, es gibt nur eine Gefahr für diese Kraftwirkungen des Heiligen Geistes und das ist die Sünde. Und die schlimmste Sünde ist immer nur das Eigenleben. Ihr versteht? Diese Sündhaftigkeit, diese Neigung zum Egoismus, diese Neigung, der eigenen Weg zu gehen, diese Neigung, Fleisch zu seinem Arm zu machen, diese Neigung, sich an Menschen zu hängen, diese Neigung, Idole zu haben, diese Neigung zu schwärmen, auch die Neigung, hochmütig zu sein, diese Neigungen, die teuflisch sind in der Wurzel, die brechen die Dynamis Gottes in meinem Leben. Die setzen diese Kraft außer Wirksamkeit. Da wird die Kraft meines Lebens gebrochen. Hier ist sicher in erster Linie die irdische Kraft gemeint. Aber diese Dinge brechen die Kräfte in meinem Leben. Es gibt hier bloß eine Möglichkeit. Wer von der Kraft Gottes redet, der muss reden von dem kostbaren und teuren vergossenen Blut Jesu, das mich reinmacht. In letzter Konsequenz, der muss reden von Buße, der muss reden von Hingabe, von Glaube, vom Kreuzesweg, vom Weg und durch. Und wer das tut, der wird die Kraft Gottes haben. Geschwister, da gibt es keine Abkürzung. Es gibt bloß den Weg der Buße, des Kreuzes, des Gereinigtwerdens durch Jesu Blut und der kindlich gläubige Hingabe in Jesus Christus. Nur auf dieser Ebene wird diese Kraft Gottes in unserem Leben wirksam werden. Und es gibt keine Abkürzung. Wenn Paulus das alles so auflistet, wenn Lukas es zeigt, dass es da ist, dann wird es nur wirksam auf dem Kreuzesweg. Es wird nur wirksam in der Verinnerlichung, nicht im Äußeren. Ich sag's mal hart. Weißt du, wenn ich das sage, werde ich innerlich rot. Sag ich mal ganz ehrlich. Diese Kraft kommt zur äußersten Wirksamkeit in der Stille vor Gott. Auch nicht in der geistlichen Arbeit. Ich habe mich schon halb tot gearbeitet geistlich und habe erst nach Monaten gemerkt, wie ich innerlich ausgebrannt war und wie die Kraftwirkung Gottes nicht mehr da war. Aber eines ist klar, wenn ein Gläubiger kommt, von unserem Text vor Apostelgeschichte 2, die wahre Kraft Gottes begreift, dass sie Verinnerlichung ist, dass sie Kraftwirkungen des Geistes in meinem Herzen sind und nicht nach außen. Wenn das ein Gläubiger begreift, dass Christus in mir dieses Wachstum bewirkt, diese Stabilität, dieses innere Starkwerden, dass man nämlich von sich wegsieht, dass Jesus mein Ein und Alles ist, dass man ertragen kann, wenn man geschmäht wird, dass man Leid ertragen kann, Nöte, Sorge, damit es alles kompensieren kann, damit es wegstecken kann. Wenn der Heilige Geist das in uns wirkt, wenn man beginnt, wirklich auf Gott zu harren, alles erwartet von diesem vollkommenen Opfer, von Jesus Christus. Und nicht mehr hier schielt noch komischen Kraftwirkungen, die spektakulär sind. Dann passiert etwas. Es heißt in Jesaja 40, ab 28. Vers: Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich und unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug. Dem unvermögenden Knaben werden müde und matt und Jünglinge fallen. Die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Geschwister, wenn ich heute Abend heimkomme, dann falle ich wahrscheinlich wie ein Sack ins Bett, sage ich mal ganz hart, weil ich körperlich überdreht bin. Die Verheißung kann ich nicht anwenden, das wäre Schwärmerei auf meinen körperlichen Zustand, dass ich zu meiner Frau sage, nu, wir brauchen nicht ins Bett gehen, ihre Bibel steht, ich harre auf den Herrn, jetzt harre ich auf den Herrn, jetzt bleibe ich heute fit. Versteht? Sondern das ist was ganz anderes gemeint. Da heißt hier innerlich, die wirklich auf Gott vertraut, dann beginnt der Herr innerlich die Kraftquelle zu geben, dass man auffährt mit Flügeln wie Adler, dass man nämlich das Himmlische sucht, sucht, was droben ist bei Christus, der zur Rechte Gottes sitzt, dass man dann läuft, dass man den Weg der Nachfolge geht, dass man nicht matt wird, dass man wandelt im Heiligen Geist, dass man nicht müde wird, der Weg des Lammes zu gehen. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und dort sind die Echten. Und der Rest ist Fälschung. Wenn uns Paulus hier ganz nüchtern das auflistet, wenn Lukas uns ganz einfach zeigt, dass es da ist, wenn uns Paulus zeigt, wie es geht, dann haben wir alle ein Problem. Wir müssen das tun. Wir müssen es anwenden. Wir müssen beginnen, dem Herr Jesus zu erlauben, dass er innerlich in uns diese Dinge tut. Er wird sie tun, sobald wir die richtige Haltung einnehmen. Es liegt an uns, nicht an ihm. Die Kraft ist da. Der die Kraft benutzt, ist da. Der uns wachsen lassen möchte, ist da, ist alles da. Das einzige Problem, das es überhaupt gibt, sind wir selber. Weil wir entweder durch Unwissenheit oder durch Ungehorsam oder durch Sünde oder durch Eigenleben nicht bereit sind, diesen Weg zu gehen. Sobald wir beginnen zu kapitulieren vom Kreuz von Golgatha, vom Erlöser aufzugeben und sagen, Herr, mach mit mir, was du willst. Wie der Paulus bei der Bekehrung. Wer bist du, Herr? Jesus. Was willst du, dass ich tun soll? Wenn der Gläubige so kommt, dann wird die Kraft beginnen, in meinem Herzen den inneren Menschen wachsen zu lassen. Aber es hängt an uns. Wir müssen wollen. Er hat alles getan. Es ist alles da. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit ist da. Diese Kraftwirkungen sind bereit zu geschehen, wenn wir bereit sind, den Weg des Lammes zu gehen. Und das ist nicht sein, das ist unser Problem. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Und Herr Jesus, danke dir, dass du in der Schrift es so klar zeigst, dass diese Kraftwirkungen deines Heiligen Geistes nach der Zeit der Apostel sich auf unseren inneren Menschen richten, auf dass er stabil wird, auf dass er gekräftigt wird, dass er beherrscht ist von deinem Heiligen Geist, dass du uns zu reifen, stabilen, unempfindliche Gläubige machen möchtest, die bereit sind, auch unter durchzugehen und trotzdem im Herzen völlig zufrieden zu sein mit dir, mit dem Vater im Himmel, durch deine Gnade. Und du weißt, wo jeder von uns steht, ganz persönlich. Und ich habe einfach die Bitte, dass du uns genau den Punkt in der Hand fasst und mit uns in die Nacht gehst. Dass du neu beginnst, diese Kraft des Heiligen Geistes in unseren Herzen wirksam werden zu lassen, auf das letztendlich du verherrlicht wirst. Und durch dich, der Vater, gib uns Gnade dazu. Dafür danke ich dir. Amen.